Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wenn ich Sie vor 20 Jahren gebeten hätte, mir die Kreiszahl Pi auf 10 Stellen genau zu nennen, dann hätte Sie das vermutlich einige Minuten Arbeit gekostet, je nachdem, wie weit das nächste Lexikon entfernt ist. Heute wird es Sie vermutlich einige Sekunden kosten, je nachdem, wie weit der nächste Computer entfernt ist. Suchmaschinen bringen uns so viel Wissen wie nie zuvor. Und das so schnell wie nie zuvor. Doch sind wir deshalb klüger? Lernen wir mehr und besser? Neueste Erkenntnisse zeigen, nein. Wir können uns schlechter konzentrieren, wir machen immer mehr gleichzeitig, wir schaffen zwar auch mehr in kurzer Zeit, aber wir machen auch Fehler und schuld könnte das Internet sein. Warum das so ist, das fragen wir jetzt einen Experten, den Neurobiologen Martin Korte von der TU Braunschweig. Guten Tag, Herr Korte.
Ja, guten Tag.
Ja, warum wir heute mit Ihnen sprechen, das hat einen einfachen Grund. Heute ist in der FAZ ein großer Artikel von Ihnen veröffentlicht worden. Er trägt die Überschrift "Was soll nur aus unseren Gehirnen werden?" Und darum beschreiben Sie, wie das digitale Leben Teile unseres Gehirns bedroht. Das klingt ja ziemlich gefährlich.
Naja, so dramatisch ist es nicht. Es ist mehr so ein Zwischenruf, um darauf hinzuweisen, dass wir nicht der Illusion erliegen, dass nur weil die Computer schneller werden, das Internet schneller wird und das Internet vernetzter wird, wir automatisch auch klüger wären, weil sich eben zeigt, dass eben eine falsche Nutzung multimedialer Elemente eben auch zu gegenteiligen Effekten führen kann, die eben keineswegs unsere Intelligenz verbessern, unser Wissen vergrößern, sondern eben auch gegenteilige Effekte haben kann. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Internet jetzt auf mal irgendwie neurobiologisch erwiesen, als überflüssig erachtet wurde oder irgendwas. Das Internet ist ein, wie sagt man, ein Fact of Life. Das gehört zu unserem Leben, aber wir müssen auch lernen, mit diesem Medium umzugehen. Und da, das haben Sie zu Recht in Ihrer Anmoderation gesagt, gibt es eine Reihe von doch überraschenden Ergebnissen, mit denen man so nicht gerechnet hatte.
Was genau macht denn das Internet mit unserem Gehirn?
Das eine, was wir sehen, ist, dass bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die in ihrer gesamten Schullaufbahn zusammen mit dem Internet aufgewachsen sind, die Konzentrationsspannen und die Konzentrationstiefe insgesamt, also zum einen, was die Spannen angeht, kürzer geworden ist und die Tiefe fehlt häufig, was zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit gehört. Und es passiert auch darüber hinaus noch etwas, was vor allen Dingen auch sehr bedenklich ist, dass Jugendliche, die sehr, sehr viel Zeit in Internetwelten verbringen, doch einen Teil ihrer sozialen Kommunikationsfähigkeiten nicht genügend trainieren, wie das eben bei Kindern und Jugendlichen der Fall ist, die halt im ganz normalen sozialen Kontext kommunizieren. Hierzu muss man wissen, das machen sich die meisten nicht klar, dass 70-80% aller kommunikativen Signale zwischen Menschen nicht verbaler Natur sind. Das heißt, unser Gehirn muss die ganze Zeit analysieren, was meinen die anderen, wie denken die, wie fühlen die, wie kommt das an, was ich sage, was wird von mir erwartet. Und damit ist eben insbesondere der Stirnlappen, das ist der Bereich der Großhirnrinde, der direkt hinter der Stirn liegt, beschäftigt und der wird eben insbesondere durch Internetnutzung verändert.
Wie hat man das denn alles genau herausgefunden?
Teil der Experimente, die man macht, werden so gemacht, dass man Menschen nimmt, die wenig bisher oder gar nicht im Internet unterwegs waren und man vergleicht die mit Leuten, die eben viel im Internet unterwegs waren und man macht dann mit bildgebenden Verfahren Untersuchungen und schaut sich an, welche Gehirnareale aktiviert werden und dann kann man zum einen eben sehen, dass durch Nutzung des Internets insbesondere Stirnlappenareale sich in ihrer Aktivität verändern. Darin sieht man aber erstmal nur Veränderungen, die ja noch keine Bewertung sind. Und dann gibt es eine ganze Reihe von psychologischen Untersuchungen, die dann die Konzentrationsspannen, Konzentrationstiefen und so weiter messen. Und da stellt man fest, dass die Konzentrationsspannen kürzer werden, je häufiger die Menschen im Internet unterwegs sind.
Was ja nun lange Jahre als erstrebenswert und im Berufsleben eigentlich als unverzichtbar galt, scheint sich ja, wenn man jüngeren Erkenntnissen der Hirnforschung glauben kann, als ziemlicher Boomerang zu erweisen, nämlich das Multitasking. Was bewirkt denn das in unserem Hirn?
Zum einen ist es so, dass in der Tat in dem Fall Internetnutzer besser im Multitasking sind als Menschen, die das nicht tun, weil sie eben von Anfang an gewohnt sind, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig zu machen und in der Tat trainiert das das Gehirn. Auf der anderen Seite hängt Multitasking von einer ganz speziellen Fähigkeit unseres Gehirns ab und zwar dem Arbeitsgedächtnis. Das ist so ein Zwischenspeicher, wo wir eben verschiedene Probleme ablegen können, auch zum Beispiel Zwischensummen beim Rechnen. Und dieser Arbeitsspeicher ist erstaunlich klein. Und wann immer wir mit zwei kognitiven Tätigkeiten beschäftigt sind, klaut, wenn Sie so wollen, die eine Tätigkeit der anderen Tätigkeit Arbeitsplatz. Selbst wenn wir daran denken, etwas nicht zu tun, reicht es schon, um die andere Tätigkeit, die wir eigentlich tun wollen, in ihrer Rechenkapazität im Gehirn einzuschränken. Und das ist eben eins der Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen, ist, wie wir unsere Arbeitswelt, aber auch unsere Lernwelt so einrichten können, dass wir das Ganze wieder etwas gehirngerechter machen. Denn unser Gehirn möchte eigentlich die Aufgaben der Reihe nach abarbeiten und kann das auch deutlich besser, als wenn wir parallel Aufgaben erledigen. Dazu gibt es große Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die Aufgaben der Reihe nach abarbeiten, effektiver sind als die so berühmten, viel beschäftigten Manager, die vier Aufgaben versuchen gleichzeitig zu lösen.
Also heißt das jetzt, dass wir uns für eins entscheiden müssen? Also entweder für das Multitasking, dann schaffen wir sehr viel in kurzer Zeit, aber machen auch viele Fehler. Oder gegen das Multitasking, dann schaffen wir vielleicht etwas weniger, das aber besser, richtig?
Wenn wir die Wahl haben, sollten wir uns dazu entscheiden, die Dinge der Reihe nach abzuarbeiten. Natürlich darf man hier auch nicht naiv sein. Viele Arbeitswelten bedingen das parallele Erledigen mehrerer Aufgaben und jemand, der das sehr gut kann, ist natürlich hier im Vorteil. Also es ist immer noch etwas, was wir natürlich trainieren wollen, worin wir so gut wie möglich sein wollen. Aber wir müssen uns immer klar machen, dass wir hier eine kognitive Tätigkeit trainieren, in der wir von Anfang an nicht sehr gut sind. Während es andere Tätigkeiten gibt, in denen wir sehr gut sind. Zum Beispiel, wenn wir uns einmal in ein Problem hineingedacht haben. Und das dauert länger, als wir meinen. Das dauert oft 10 oder sogar 15 Minuten. Aber wenn wir uns mal reingedacht haben, ist unser Gehirn erstaunlich schnell im Finden von Lösungen, im Finden von Assoziationen zu diesem Thema. Und genau das muss man sich zunutze machen.
Also man braucht erstmal ein bisschen, um so reinzukommen. Aber dann besteht natürlich auch die Gefahr in der heutigen Computerwelt, dass man sich dann schnell ablenken lässt. Sie beschreiben das ja schon ganz banale Sachen wie eine eintreffende Mailnachricht oder sogar nur das Warten auf eine Nachricht genügt, um uns effektiv zu machen. Sind wir so leicht auszubremsen?
Erstaunlicherweise ja. Und zwar interessanterweise gibt es hier Studien von Microsoft, die ihre Mitarbeiter eben befragt haben über ihre eigene Arbeitswelt. Und da kommt raus, dass schon kleinste Ablenkungen dazu führen können, dass im Schnitt die Mitarbeiter ihre eigentliche Aufgabe, die sie eigentlich sich vorgenommen hatten, für bis zu 22 Minuten verlassen und dann erst wieder zurückkehren. Was eben bedeutet, dass sie sich ganz neu wieder eindenken müssen, was eben bedeutet, dass sie deutlich ineffektiver die Aufgaben erledigen können. Und es ist in der Tat so, wir sind sehr, sehr leicht ablenkbar, weil dieses Arbeitsgedächtnis eine sehr fragile Struktur bei uns im Gehirn ist.
Nun gibt es zwei Aspekte, die das Ganze etwas bedrohlich wirken lassen. Einmal sprechen Sie von so einem Suchteffekt. Also man kennt das ja mittlerweile, hat man wirklich so diesen Effekt, dass man wartet darauf, wann kommt die nächste Twitter-Nachricht, wann kommt die nächste Richtig. Mail, der nächste Status-Update. Merken wir das also selbst gar nicht, dass wir da so eine Sucht entwickeln?
Das gehört eben zu einer Sucht dazu, dass man sich die Sucht ausredet. Die meisten Raucher würden von sich sagen, sie können doch ohne, bis man sie in den Test begibt. Und eben auch bei der Internetnutzung stellt man fest, dass es, jetzt meine ich mit Sucht nicht, dass man eine Vorliebe hat, da was zu machen, dass man sich dort gerne aufhält, sondern dass man das Internet zum Beispiel im Vergleich zu realen Menschen vorzieht. Und zwar in ganz vielen lebensweltlichen Bezügen. Und dieses Suchtpotenzial sollte man nicht unterschätzen. Vor allen Dingen bei heranwachsenden Kindern plädiere ich dafür, dass man auch hier versucht, so eine Art Internetführerschein irgendwas einzuführen, was eben nicht nur die technische Nutzung des Mediums erlaubt, sondern die auch zu einer gewissen Medienkompetenz führt, damit man eben auch weiß, wann man es abschaltet, wie man es effektiv benutzt und wir uns alle selber von diesem kleinen Suchtgedanken, wann kommt die nächste Mail, wann kommt die nächste Twitter-Nachricht, so ein bisschen auch versuchen, wieder zu befreien, um wieder auch Freiräume des Denkens zu schaffen. Und das möchte ich nicht damit verwechselt sehen, dass ich jetzt oder irgendjemand in meinem Feld dafür plädiert, diese Medien nicht zu nutzen, sondern es geht darum, dass man sich zwischendurch auch mal Freiräume schafft, wo man sich auch wieder auf die Kreativität des Gehirns beschränkt.
Man verliert also so ein bisschen den Bezug zur Realwelt. Das bringt mich zu dem anderen Punkt, der besorgniserregend ist. Wir scheinen ja auch sozial abzustumpfen. Also werden wir irgendwie unmenschlicher durch das Internet?
Es besteht die Gefahr, dass unsere Empathiefähigkeit leidet. Empathie heißt, dass ich mich in andere hineinversetzen kann, dass ich mit anderen mitfühlen kann. Wir haben dafür in unseren Köpfen ein eigenes System von Nervenzellen, die man als Spiegelneurone bezeichnet, die abbilden, was in anderen Menschen passiert, und zwar in einer 1-zu-1-Situation, als wenn es in unseren Köpfen geschieht. Man merkt jetzt, dass man durch eine starke Internetnutzung, da beziehe ich jetzt allerdings auch Computerspiele mit ein, man diese Empathiefähigkeit in der Tat abstumpfen kann. Und man merkt, dass Menschen, die viel am Computer sitzen und eben weniger im sozialen, realen Kontext mit Menschen interagieren, es diesen Menschen schwerer fällt, soziale Signale anderer Menschen richtig zu interpretieren. Es dauert entweder länger oder sie können bestimmte Nuancen im Ton, im Gesichtsausdruck nicht mehr richtig deuten. Und das in der Tat fände ich einen bedenklichen Zustand.
Scheint ja auch so zu sein, dass ein alter Mythos des Netzes gar nicht stimmt. Lange hieß es ja, wir können jederzeit alles und überall nachschlagen und das macht uns klüger. Sie äußern da aber ganz andere Vermutungen.
Ich habe die Sorge, dass uns das nicht klüger macht, wenn wir meinen, wir müssten nichts mehr wissen. Weil um im Internet etwas klug zu suchen und diese Quelle auch in ihrer Richtigkeit beurteilen zu können, in ihrer Validität, sagen wir, muss ich auch selber schon viel wissen. Wenn ich ständig halt meine, ich könnte ja überall, mittlerweile geht das ja auch per Handy, überall alles nachschlagen und müsste mir gar nichts mehr merken, werde ich auch extrem ineffektiv in meinen Suchstrategien. Ich kann das, was ich finde, nicht mehr richtig einordnen und ich hänge in viel stärkerem Maße von der Intelligenz der Suchmaschinen ab, in einem Abhängigkeitsverhältnis, die einem eben auch mit gewisser, die ich in jedem Fall mit gewisser Sorge zur Kenntnis nehme. Insgesamt muss man eben sagen, dass diejenigen, die schon viel wissen, also die auch viel Wissen selber gespeichert haben, sind die Menschen, die normalerweise schneller zu guten und richtigen Lösungen kommen, als Menschen, die mit wenig Wissen versuchen, sich in eine Thematik hineinzuarbeiten.
Kurzum, die eigene Intelligenz leidet. Lässt sich das irgendwie belegen?
Es lässt sich belegen, dass im Zuge der letzten 60, 70 Jahre der Intelligenzquotient, der in Intelligenztests gemessen wird, kontinuierlich alle 10 Jahre um so etwa 4 Punkte gestiegen ist. Allerdings in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Jetzt kann man sagen, das kann natürlich auch andere Gründe haben. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber in jedem Fall, wenn das Internet uns klüger machen würde, hätte man angenommen, dass dieser Effekt der Intelligenzsteigerung eher noch zunimmt. Und genau das beobachtet man eben nicht, sondern man beobachtet den gegenteiligen Effekt.
Herr Korte, eine abschließende Frage. Wie lösen Sie denn dieses Dilemma? Haben Sie ein paar praktische Alltagstipps parat?
Für mich selber habe ich das Problem so gelöst, dass insbesondere bei mir ist das E-Mail-Aufkommen sehr groß, dass ich die einfach nur noch 4-mal am Tag durchschaue und dann mein Internetportal auch abstelle. Auch nicht bei jeder Gelegenheit versuche, etwas zu suchen. Und das andere, was ich mache, ist, ich setze mich an eine Aufgabe, die ich erledigen möchte. Und wann immer mir was einfällt, was ich auch noch erledigen möchte oder in der Tat eine Störung dazwischen kommt, die ich nicht abwenden konnte, schreibe ich mir die auf und versuche erstmal die Aufgabe zu erledigen, die ich zu erledigen habe. So merke ich, dass ich letztendlich effektiver bin und ich merke auch, dass ich mich besser auf die Aufgaben und Probleme konzentrieren kann, wenn ich das auf diese Art löse. Also da kommt die alte Papiermethode noch wieder zum Tragen.
Das Internet bringt uns unendlich viel Wissen, aber es macht uns nicht schlauer und Multitasking scheint sogar schädlich für unser Hirn zu sein. Warum das so ist, das erklärte uns der Neurobiologe Professor Martin Korte. Herr Korte, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.